aber meistens bei den großen Mengen an Bananen, die eben der Veranstalter da zur Verfügung hat und sie aufschneidet, sind die Bananen eher ziemlich grünlich und die sind für den Körper sehr schwer verdaulich, brauchen sehr lang im Darm eben auch und im Magen zur Verdauung und entsprechend stehen sie uns gar nicht zur Verfügung, sondern verursachen eher Probleme. Deswegen bitte vermeide die Banane während des Rennens.
Über Carboloading und Elektrolyte wissen die meisten LäuferInnen Bescheid. Aber gerade vor dem Wettkampf gehen viele von uns noch einmal ins Feintuning, was die Ernährung angeht. Oft wird davon gesprochen, den idealen Wettkampfbody erreichen zu wollen. Und nicht selten geht es sogar um Gewichtsverlust. Aber wie sinnvoll ist das? Und welche Eigenschaften machen einen echten Wettkampfbody wirklich aus? Die Antworten gibt's in dieser Podcast-Folge mit Inga-Lena Schönburg-Heug. Leni ist studierte Sportwissenschaftlerin, Ernährungsberaterin und war früher erfolgreiche Profiläuferin. Sie bringt also jede Menge Know-how und Erfahrung mit, um mit allen Mythen rund um die Verpflegung vor und beim Wettkampf aufzuräumen. Welche Lebensmittel uns optimal auf ein Race vorbereiten, wie unsere Mahlzeiten an einem Pre-Race und Race-Day aussehen könnten und was Leni von der Saltin-Diät hält, hört ihr gleich. Also, haltet euch euren Notizzettel bereit, spitzt die Lauscher, denn es wird mal wieder interessant. Viel Spaß beim Hören, wünscht euch eure Leni aus der Redaktion.
Hi Leni, ich freue mich total, dass du heute bei uns im Podcast bist und möchte als allererstes wissen, wer bist du überhaupt, weil du ja echt viel machst.
Ja, danke dir, dass ihr mich hier eingeladen habt. Ich freue mich ganz arg, mit dir heute über so ein spannendes Thema zu sprechen. Genau, ich bin die Leni, ich bin frühere Leistungssportlerin im Langstreckenlauf gewesen, habe Sportwissenschaften studiert und eine Ernährungsausbildung, bin zweifache Mama und natürlich einmal Läufer, immer Läufer, von daher immer noch sehr passionierte Läuferin und seit vielen Jahren eben auch Lauftrainerin, habe meine eigene Laufplattform kürzlich auch veröffentlicht und ja, freue mich bald in Berlin an den Start zu gehen. Hoffentlich.
Das heißt, du läufst den Berliner Marathon mit?
Ja, ganz richtig. Also ich habe leider gerade ein bisschen Knieprobleme, hoffe aber, dass ich aus meinen Fehlern von früher gelernt habe und in dem Fall rechtzeitig reagiert habe, vernünftig rechtzeitig reagiert habe, um ja dem Ganzen vielleicht noch im Anfangsstadium entgegenzuwirken und bin jetzt gerade kräftig dabei, eben drauf zu gucken, dass der Schmerz nicht mehr wird, beziehungsweise ganz schnell wieder ganz weg ist und dann hoffentlich eben beim Berliner Marathon auch am Start stehen kann.
Da drücken wir dir auf jeden Fall ganz, ganz fest die Daumen.
Danke.
Und mit all dem, was du machst und mit der ganzen Erfahrung, die du ja mitbringst, bist du heute die perfekte Gästin für unsere Themen. Wir wollen nämlich im ersten Abschnitt über den Wettkampfbody sprechen und ob es sowas überhaupt gibt. Also mit deiner Expertise mal richtig schön dieses Vorurteil aufräumen. Und im nächsten Schritt sprechen wir dann über die Ernährung und das Fueling im Wettkampf, damit der Körper auch richtig versorgt ist.
Spannend.
Starten wir also mit der wichtigsten Frage. Gibt es überhaupt so etwas wie einen Wettkampfbody?
Ja, als ich die Frage gehört habe, habe ich schon gedacht, ja, spannend, ja, ihr wollt es darauf anlegen, weil natürlich gibt es gewisse Parameter, die einen Wettkampfbody ausmachen. Und gleichzeitig ist es ein ganz extrem sensibles und wichtiges Thema, denn wir sehen im Leistungssport als auch im Breitensport, dass das Thema Gewicht teilweise sehr, sag ich mal, auch krankhaft teilweise dann auch behandelt wird, weil eben gerade der Weg zu einem Wettkampfbody für viele über eine starke Gewichtsabnahme und einen extrem niedrigen Körperfettanteil geht. Und natürlich, unser Körper ist ja wirklich sehr widerstandsfähig. Ich bin immer wieder überrascht darüber, wie manche Läuferinnen und Läufer unterwegs sein können, obwohl sie so wahnsinnig dürr sind. Und aus meiner Leistungssportzeit weiß ich selber auch von Konkurrentinnen, die eben eine massive Magersucht oder diese sogenannte Anorexia Athletica hatten und trotzdem in der Lage waren, unfassbare Zeiten abzurufen. Und ich sag's ganz ehrlich, ich habe auch meine Zeit hinter mir, wo ich so 17, 18, 19 war, wo ich an dieser Grenze dieser Anorexia Athletica war und auch einige Monate sehr wenig gegessen habe und trotzdem in der Lage war, brutale Leistung abzurufen. Und das ist wirklich teilweise erschreckend. Aber, und das ist ganz wichtig, direkt mit anzufügen, es ist natürlich immer ein Weg auf Messers Schneide und der geht nicht sehr, sehr lange gut. Und sehr häufig sehen wir dann eben auch die langfristigen Folgen bei den Sportlerinnen und Sportlern, die eben dann unter diesem Energiemangel eigentlich leiden, dass sie dann zum Beispiel ja eben Ermüdungsbrüche erleiden oder und gerade bei den Frauen ja eben auch die Regel dann ausbleibt und das auch zu langfristigen Problemen eben auch führen kann.
Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Und dass wir jetzt wissen, dass Gewicht zwar eine Rolle spielt, aber auf keinen Fall alles ist, besonders wenn es um die Gesundheit geht.
Genau, und ich denke, da ist es wirklich ganz extrem wichtig, da sehr sensibel auch damit umzugehen, also auch aufs soziale Umfeld immer auch aufzupassen. Wenn man merkt, dass eine Freundin, ein Kumpel anfängt eben sehr, sehr viel zu laufen und eben gleichzeitig eben auch sich vielleicht sozial ein bisschen zurückzieht, man auch sieht, dass die Person eben stark abnimmt, dann ist es ganz wichtig, da sanft, aber trotzdem auch nachhaltig mit da auch dran zu bleiben, sich darüber zu unterhalten und aufzupassen. Denn es ist so ein schleichender Prozess. Es ist ja auch, das Gewicht ist ja auch häufig korrelierend mit einfach der Psyche. Gerade bei den Frauen eben, man sagt so circa 25% der anorektischen Personen sind Männer. Und es ist ein ganz häufiges Phänomen unter jungen Frauen, aber eben auch bei denjenigen, die jetzt zum Beispiel in der schwierigen Lebensphase sind. Die fangen an mit dem Laufen, die kompensieren das Ganze auch über einen starken Gewichtsverlust, über ja auch die Bestrafung, ich esse jetzt nichts und gebe mir nicht das, was ich brauche. Also das kommt ja sehr stark eben auch über die Mentalebene. Und deswegen ist es so wichtig, da wirklich aufmerksam zu sein. Denn wie gesagt, es geht vielleicht eine Zeit lang gut, aber irgendwann kippt das System. Und dann sind die langwierigen Folgen teilweise gravierend und eben gerade für die Frauen nicht nur für den Moment selbst, dass dann die Regel ausbleibt, sondern teilweise kann es eben auch dazu führen, dass Frauen dann auch langfristig keine Kinder mehr bekommen können oder Ähnliches. Das ist zwar nicht so oft, aber es ist schon eine Nebenwirkung, die wir im Auge behalten sollten. Und ganz generell ist es einfach wichtig, dass wir an unserem Körper arbeiten. Natürlich, wenn wir Sport machen, aber wenn wir was von ihm verlangen, müssen wir ihm auch ausreichend zurückgeben. Und ich bin total froh, dass ich da eine gute Balance wieder gefunden habe und eben auch viele Sportlerinnen und Sportler auf dem Weg mit begleiten durfte. Zum einen beim Abnehmen, aber zum anderen eben auch habe ich mehrere Läuferinnen auch begleitet, bei dem Weg wieder zuzunehmen und das gleichzeitig mit einem gesunden Laufen zu kombinieren.
Und was würdest du sagen, welche Eigenschaften zeichnen uns denn aus, damit wir dann auch fit an der Startlinie stehen können?
Ja, wir brauchen ein gutes muskuläres Korsett. Also klar ist, nur Laufen reicht sowieso nicht als Läuferinnen und Läufer. Wir brauchen neben dem Laufen eben auch ein gutes Krafttraining oder ein Stabilitätstraining. Für manche sollten auch zusätzliche Gewichte eingesetzt werden, aber für die meisten, denke ich mal, reicht ein klassisches Core- und Stabilitätstraining für Rumpf, aber auch die Beinmuskulatur, ohne zusätzliche Gewichte zu Hause zum Beispiel eingesetzt. Und wer das eben neben dem Laufen umsetzt, dem gelingt es meistens eben eine gute muskuläre Stabilität mitzubringen und mit einer ausgewogenen, bewussten Ernährung eben auch das Thema Körperfett entsprechend so umzusetzen. Und ich sag mal so, für alle, die jetzt auch sagen, oh Mensch, ich habe jetzt bald ein Rennen und ich möchte irgendwie noch Gewicht verlieren, um eben schneller zu sein, damit das Verhältnis besser stimmt, dann kann ich nur sagen, bitte mach das idealerweise, bevor du in deine Haupttrainingsphase eben einsteigst. Also für alle, die jetzt sagen, okay, ich habe jetzt 12 Wochen bis zu meinem Halbmarathon oder bis zu meinem Marathon, dann bitte idealerweise vorher schon sagen, okay, jetzt kommt eine Phase vielleicht des Gewichtsverlusts. Und auch da gilt, also 500 Kilokalorien pro Tag eingespart ist das Maximum, was sinnvoll ist, um eben dann entsprechend circa 500 Gramm Körpergewicht pro Woche zu verlieren. Und das ist so ein gesundes Abnehmen, was, wenn man das denn möchte, sinnvoll ist. Und dann bitte aber in der Trainingsphase einfach darauf achten, dass du dich ausreichend versorgst, um eben dem Körper eben auch ausreichend zurückzugeben, um das Training auch sinnvoll umsetzen zu können. Und dann nimmt man trotzdem sehr häufig auch nebenbei ab, wenn denn die Ernährung ausgewogen ist und zum Training passt.
Wir merken, nicht das Aussehen ist entscheidend, sondern wie wir trainieren und was wir zuführen. Und da sind wir jetzt schon beim nächsten Thema.
Absolut. Also wenn ich da noch einhaken darf, es ist genau so. Wir müssen eine Kombination finden, eben aus einem sinnvollen, guten, ausgewogenen, vielseitigen Trainingsprogramm und einer entsprechenden Ernährung, die eben auf unser Training abzielt. Und jede einzelne Trainingseinheit hat eben eine Auswirkung auf unseren Energiestoffwechsel. Und letztlich hat aber auch die Ernährung, die wir vor dem Training zu uns nehmen, während und danach unmittelbaren Einfluss auf die Umsetzung unseres Körpers, wie er dieses Training eben auch verarbeitet. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir eben da auch nicht in ein starkes Defizit kommen während der Trainingsphase und vor allem dann, wenn zum Beispiel eben auch noch das Wetter ein bisschen wechselt oder wir auch anderweitigem Stress ausgesetzt sind, weil das Thema Immunsystem ja auch ein ganz entscheidendes ist. Und nichts ist blöder, als bei einem Wettkampf nicht starten zu können, weil wir eben erkältet sind und diese Erkältung vielleicht darauf zurückgeht, dass wir uns falsch ernährt haben, zu wenig gegessen haben und zu viel von uns verlangt haben. Und deswegen ist es ja so entscheidend, die Ernährung wirklich auch immer mit dem Training in den Zusammenhang zu bringen und zu überlegen, welches Training steht an und was esse ich entsprechend mit dem Training kombiniert, um es positiv eben umsetzen zu können.
Du hast ja gerade eben schon angesprochen, dass Menschen dann manchmal zum falschen Zeitpunkt abnehmen wollen, wenn sie es denn wollen. Und was sind denn noch häufige Ernährungsfehler, die LäuferInnen deiner Meinung nach von einem Wettkampf machen?
Also ich sehe sehr häufig zum einen, dass Sportlerinnen und Sportler meinen, so kurz vorm Ende in den letzten 2 Wochen noch was aufholen zu müssen, was sie vorher teilweise vielleicht verpasst haben und nicht trainiert haben und dann so diese Unruhe hinten rauskommt, zu denken, oh, jetzt kommt bald das Rennen und jetzt muss ich noch was trainieren, dass sie dann übertrainieren und entsprechend müde am Wettkampftag an der Startlinie stehen. Das heißt, da bitte aufpassen, dass man nicht in den letzten 2 Wochen noch Kilometer sammelt, Longruns macht, Intensitäten einbaut, sondern die letzten 2 Wochen, gerade jetzt vor einem langen Rennen wie einem Marathon und die letzten 8 bis 10 Tage vor einem Halbmarathon, die dienen wirklich des sogenannten Taperings. Und da geht es darum, die Energiespeicher eben aufzufüllen. Also in der Zeit bitte auf gar keinen Fall Kalorien oder Energie reduziert sich ernähren. Wer Gewicht verlieren möchte, bitte wirklich, wie gesagt, am besten sogar vor diesen 12 Wochen. Oder wenn dann eben auch so zu Beginn dieser Phase, aber nicht hinten raus. Der zweite Fehler ist, dass viele zum Beispiel eben auch verpassen, die erste Stunde nach intensiven Belastungen sofort was zu essen, weil wir überhaupt keinen Hunger haben. Also wenn du dich jetzt gerade mal in die Situation versetzt, nach deinem letzten Longrun vielleicht oder nach deiner letzten intensiven Intervalleinheit, zum Beispiel, weiß ich nicht, 4x2000 Meter oder 3x5 Kilometer Marathon-Pace oder sowas, da kommt man nach Hause und die meisten von uns haben in dem Moment ja überhaupt keinen Hunger in dem Sinne, weil wir einfach noch viel zu beschäftigt damit sind, ermüdet zu sein und unser Körper uns auch gar nicht das Signal gibt im Bauch auch, ich habe jetzt Hunger, ich habe einen leeren Magen, sondern wir einfach eher erschöpft sind. Aber genau in solchen Momenten ist es ganz elementar zu sagen, ich nutze diese erste Stunde, um meine Speicher wieder aufzufüllen, denn da gilt das sogenannte doppelte Open Window. Das heißt, einmal sind unsere Kohlenhydratspeicher geöffnet wie Scheunentore, um Energie schneller wieder einzulagern. Und das heißt, da sollten wir dieses Zeitfenster nutzen mit circa 1 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht und 0,3 Gramm Eiweiß. Und zum anderen ist unser System eben Scheunentor offen quasi für Infekte. Das heißt, unser Immunsystem ist in dem Moment anfällig, sich was aufzusacken. Und deswegen ist es so entscheidend, wirklich die erste Stunde zu nutzen, denn auch das Auffüllen der Kohlenhydratspeicher, das schnelle Umziehen und was trinken ist ganz wichtig. Wenn man keinen Hunger hat, was zu essen, dann bitte gerne eben in dem Moment die flüssige Variante wählen. Also zum Beispiel sich eine Saftschorle zu mischen oder eben auch so ein Recovery-Getränk. Ich nehme mir das auch gerne dann schon mit auf dem Sportplatz oder an die Stelle, wo ich mein Training beende, um wirklich sofort was zu mir nehmen zu können. Und wie gesagt, selbst wenn ich keine Lust darauf habe, mache ich es trotzdem, weil ich weiß, dass es wichtig für mich ist. Genau, also das sind so vielleicht 2 wichtige Momente. Und das Dritte, was auch noch häufig falsch gemacht wird, ist so das Thema der Verpflegung auch bei den längeren Läufen. Und ich gebe es ganz ehrlich zu, die Fehler habe ich selber auch lang genug und sehr oft gemacht, weil ich immer dachte, ach komm, ich brauche nichts und ach, ich laufe noch hinten raus, es geht schon, ich nehme nichts mit, ich brauche kein Gel, ich laufe ja eh nur im Grundlagenausdauerbereich und habe entsprechend gar nicht so einen Bedarf. Aber zum einen ist es wichtig, bei den Longruns und auch bei intensiveren Belastungen wie Intervallen dass wir zum einen unserem Magen-Darm-Trakt beibringen, Kohlenhydrate zu verwerten, die wir ja beim Marathon zum Beispiel brauchen, und zum anderen eben auch unser System und unsere Speicher ein bisschen zu schonen, gerade hinten raus, und entsprechend dann lieber mal einen Gel zu nehmen und entsprechend eben das Immunsystem dadurch nicht zu stark zu belasten, die Speicher nicht zu stark zu entleeren, den Magen-Darm-Trakt zu trainieren und dadurch eben eine große Wirkung zu haben. Und das musste ich auch lernen. Ich sag mal, Lernen durch Schmerzen gehört bei Sportlern auch immer wieder dazu. Und manche Fehler muss man einfach auch machen. Aber ich habe viele Fehler gemacht und habe versucht, aus den Fehlern dieser sehr, sehr langen Laufzeit, die ich jetzt schon habe, eben auch zu lernen und versuche es jetzt besser zu machen.
Auf jeden Fall sehr spannend und ich habe schon einiges dazu gelernt. Was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt einmal bei den Gelen bleiben, wie viele Gele sollten wir denn dann zu uns nehmen? Oder gibt es da sowas wie eine Faustregel, wo man sagt, alle so und so viele Minuten oder nach Gefühl, wie macht man das am besten?
Ja, jetzt sind wir schon mittendrin beim Thema Long Run, wenn wir jetzt darüber sprechen, für den Marathonläufer. Das heißt, beim Marathon müssen wir natürlich schauen, wir haben jetzt ja ein unterschiedliches Publikum. Manche laufen 3 Stunden oder schneller, andere laufen 5 Stunden oder langsamer. Aber so grob in dieser Range bewegen sich die meisten Läufer zwischen 3 Stunden oder 3:15 bis 5:30, so grob, 5:30. Und für die ist es wichtig, dass wir eben bei den Longruns, ich sag mal spätestens so ab 90 oder 105 Minuten, also nach 1,5 Stunden bis 1,45, spätestens mal anfangen, ein Gel zu nehmen, um eben unser System zu unterstützen. Natürlich, gerade auch wenn wir im Grundlagenausdauerbereich sind, könnten wir vielleicht länger ohne laufen. Aber es schadet uns auf jeden Fall nicht, wenn wir dem Körper ein bisschen mehr Kohlenhydrate geben, um eben, wie gesagt, gerade nicht ganz so stark zu entleeren. Und vor allem eben gerade in dem Konstrukt, dass wir sagen, wir sind in einer Trainingsphase, wo wir mindestens 3 Läufe pro Woche haben, sehr häufig ja sogar 4 oder sogar im schnelleren Bereich 5 bis 6 Trainingseinheiten, dann unterstützen wir dadurch eben auch unser System, dass es nicht zu stark belastet wird. Gleichzeitig, und das ist das Dilemma, was ja auch viele beschreiben, wollen wir natürlich auch verstärkt im Fettstoffwechsel laufen, um unserem Körper eben ja auch diesen Bereich Fettverbrauch oder Fettverbrennung in dem Moment, Fettverbrennung und Kohlenhydratverbrennung steht ja immer in einem Mischverhältnis, auch möglichst lange, möglichst viele Fette eben auch mit zu verbrennen. Und viele sehen ja das Dilemma, dass wir dann, wenn wir anfangen, ein Gel zu nehmen, dass dann diese Fettverbrennung reduziert wird. Das kann passieren, klar. Trotzdem werden wir sicherlich immer weiterhin auch in einem Mischstoffwechsel bleiben, sofern wir im Grundlagenausdauerbereich bleiben. Und das ist ja das Ziel auch des Longruns, zwischen 70-75% der maximalen Herzfrequenz die langen Läufe zu machen. Und auch das ist zum Beispiel ein Fehler, den sehr viele Marathonläufer eben machen, dass sie oft zu schnell laufen und dadurch ohnehin gar nicht im so stark im Fettstoffwechsel unterwegs sind. Was man da vielleicht auch direkt noch sagen kann, es geht ja immer wieder das Gerücht um so, mein Körper stellt dann auf Fettstoffwechsel um, wenn ich so und so lange gelaufen bin, was natürlich völliger Quatsch ist. Also wir sind immer in einer Art Mischstoffwechsel unterwegs und es ist mal mehr und es ist mal weniger. Es ist auch abhängig davon, wie gut unser Stoffwechsel trainiert ist. Und auch das können wir nicht von jetzt auf gleich trainieren, sondern es ist ein langjähriger Prozess. Und ich habe zum Beispiel einen extrem optimierten Stoffwechsel, weil ich einfach sehr viele Jahre schon trainiert habe und früher auch sehr viel nüchtern zum Beispiel auch trainiert habe. Vielleicht war das damals nicht immer nur gut, aber es hilft mir vielleicht auch heute, dass ich eben sehr schnell auch in den verstärkten Fettstoffwechsel reinkomme. Und man kann das Ganze ja auch in der Spiroergometrie zum Beispiel auch mal untersuchen lassen, wie da der eigene Stoffwechsel auch funktioniert.
Worauf sollten wir denn achten, wenn wir Energy Gels auswählen?
Bei den Energy Gels oder diesen Sportkohlenhydrat-Gels für als Nahrungsergänzung ist es ganz wichtig, dass wir einmal drauf gucken, ist da, wie viele Kohlenhydrate sind enthalten. Bei den meisten sind es circa 25 bis 30 Gramm pro Gel. Außerdem ist da Natrium enthalten, denn Natrium steht ja auch im Zusammenhang mit der Krampfvermeidung. Und zum Dritten, ist da Koffein drin oder nicht? Und sind da noch andere Zusätze mit dabei, die vielleicht sich für dich positiv oder teilweise auch negativ auswirken könnten, andere Substanzen. Das heißt, da ganz wichtig, das sind eigentlich so die 3 zentralen Elemente eines Gels, worauf man achten sollte. Wer Koffein verträgt, kann sehr gerne auch seine Leistung unterstützen durch ein Kohlenhydratgel mit Koffein. wer Koffein generell nicht so gut verträgt, sollte es lieber vermeiden. Es kann auch mal zu eben Durchfall oder anderen Magen-Darm-Problemen führen. Deswegen auch da unbedingt im Training ausprobieren, wie man das verträgt und dann eben auch mit einem guten Gefühl in den Wettkampf gehen, wenn man weiß, okay, vertrage ich oder vertrage ich nicht so gut. Aber 25 bis 30 Gramm Kohlenhydrate pro Gel ist so eine gute Orientierung. Und ich meine, es sind circa 250 Milligramm Koffein, 250 Milligramm Nicht-Koffein, Natrium, ganz wichtig, Nicht-Koffein, in einem Gel drin. Und Koffein sind meistens ca. 50 Milligramm enthalten. Genau, das ist eine ganz gute Orientierung.
Und was können denn die Menschen nehmen, die sich nicht wirklich an Gels rantrauen und nach einer Alternative suchen?
Ja, gar nicht so einfach. Ich bin ja immer ein Fan davon, bei Marathon möglichst selbstversorgerisch unterwegs zu sein, einfach um zu vermeiden, dass ich zum Beispiel irgendwie ein ISO-Getränk nehmen muss, was ich vorher nicht getestet habe oder vielleicht keins bekomme oder auch die Menge nicht ganz kalkulieren kann, weil bei den Bechern, die man so unterwegs bekommt, ist man ja nie so ganz sicher, wie viele greife ich ab, wie viel trinke ich davon und so weiter. Aber für all diejenigen, die sagen, ich vertrage einfach das Gel nicht so gut, gibt es schon Alternativen. Also es gibt zum Beispiel so diese Gummibärchen, wie so Art diese Power Shots zum Beispiel von verschiedenen Anbietern. Es gibt aber auch die Option eines Riegels, wer eben auch kauen möchte, gerade für diejenigen, die jetzt eher etwas langsamer unterwegs sind, ist das oft eine hilfreiche Alternative, auch ein Gel einen Riegel zu essen, wenn man das denn mag. Alternativ kann man sich auch über einen Laufrucksack selber sein isotonisches Sportgetränk natürlich mischen. Dann muss man es aber transportieren. Für manche kein Thema, andere sagen, geht für mich gar nicht. Also da einfach ausprobieren. Es gibt auch Läuferinnen und Läufer, die sagen, ich nehme meine Datteln mit auf die Strecke. Ich habe da nichts dagegen. Für all diejenigen, die das ausprobiert haben und für die das reicht, ist es kein Problem. Generell ist es aber wichtig, dass man versucht, gerade auch bei einem Marathon, sich eben ausreichend zu versorgen. Das heißt, deine Leistung wird immer besser sein und gerade auch um diesen Mann mit dem Hammer, den wir ja alle schon mal gehört haben und der so berühmt-berüchtigt ist ab Kilometer 30, 35. Wir können dem besser vorbeugen, wenn wir uns eben konsequent ab spätestens Kilometer 10, vielleicht schon ab Kilometer 5 mit Kohlenhydraten eben weiter extern quasi versorgen, weil wir dadurch eben auch unsere Speicher ein bisschen schonen und entsprechend eben uns unterstützen mit zusätzlicher äußerer Energie. Und ganz wichtig in dem Moment ist, es gibt Studien, die inzwischen zeigen, dass manche Sportler in der Lage sind, ca. 100 bis sogar 120 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde aufzunehmen. Aber das funktioniert bei den wenigsten tatsächlich in der Realität. Und gerade Laufen ist eben auch noch eine Sportart, wo wir ja starken Belastungen ausgesetzt sind über eben die Aufprallkräfte. Und entsprechend ist es dann eben auch noch mal mehr so, dass Magen-Darm-Probleme auftreten. Und viele Studien zum Beispiel auch eher an Radfahrern gemacht worden sind, die eben diese Aufprallkräfte nicht haben. Das heißt, für dich ist es wichtig, auszuprobieren, wie viele Kohlenhydrate vertrage ich pro Stunde. Und ich empfehle eigentlich den meisten zwischen 60 und 75 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Und das entspricht eben 2 bis 3 Gels pro Stunde. Und genau, deswegen gerne mal testen oder eben auch entsprechend umrechnen auf diese Shots oder auf Riegel oder Ähnliches. Das Problem bei den Datteln ist eben, dass wir meistens nicht genug Kalorien zu uns nehmen können oder Kohlenhydrate über die Datteln oder man schon ganz schön viele essen müsste. Aber wer das probiert hat und für wen das passt, ist das völlig okay. Das Wichtigste ist, du musst für dich ausprobieren, was du ja verträgst und was dir gut bekommt. Und übrigens Banane. Hast du schon mal eine Banane gegessen im Rennen?
Im Rennen nicht. Also da, mir wird tatsächlich schlecht, wenn ich die da liegen sehe. Alles in mir wehrt sich und ich denke mir so, es wird einen Grund haben.
Sehr gut. Ja, das wird einen Grund haben. Es gibt auch einen Grund. Und vor allem, ich sag mal eben auch da, diejenigen, die jetzt länger oder langsamer unterwegs sind, die können schon eine Banane essen, wenn sie es vertragen. Aber die allermeisten vertragen die Banane nicht so gut, vor allem, weil ja beim Marathon da nicht die braune, vorgebräunte Banane eben liegt, die dann, wenn überhaupt, die richtige wäre, weil da eben die Kohlenhydrate schon so weit gereift sind, dass sie eben in eher Einfachzucker sind und nicht in Stärke vorliegen. Aber meistens bei den großen Mengen an Bananen, die eben der Veranstalter da zur Verfügung hat und sie aufschneidet, sind die Bananen eher ziemlich grünlich und die sind für den Körper sehr schwer verdaulich. verdaulich, brauchen sehr lang im Darm eben auch und im Magen zur Verdauung und entsprechend stehen sie uns gar nicht zur Verfügung, sondern verursachen eher Probleme. Deswegen bitte vermeide die Banane während des Rennens. Und vor dem Rennen nehme ich mir tatsächlich oft ins Hotel meine eigene Banane mit, weil ich weiß, die habe ich dann schon irgendwie ein paar Tage zu Hause. Die ist im perfekten Reifezustand dann am Marathonmorgen und die schmeckt mir dann richtig gut in meinem Müsli 2 bis 3 Stunden davor oder in meinem Porridge. Aber während des Rennens würde ich Banane immer vermeiden.
Wenn wir einmal bei vor dem Rennen sind, gehen wir da einfach noch mal ein bisschen zurück. Was würdest du denn sagen, welche Lebensmittelgruppen sollten wir denn in den Wochen vor einem Halb- oder einem Marathon vermehrt essen?
Ja, wichtige Frage. Also vermehrt gilt natürlich das Thema, kohlenhydratreiche Lebensmittel zu wählen. Ich würde es jetzt aber nicht auf die Wochen vorm Rennen beziehen, sondern eigentlich so richtig relevant werden im Grunde die letzten 2 Tage, wenn es ums Thema Speicher auffüllen geht. Aber so für das Thema Verdaulichkeit, Magen-Darm-Trakt auch entleert oder ein bisschen entlastet zu haben, quasi auch fürs Rennen, sage ich mal, da fängt die sensible Phase in der Regel so 5 Tage davor an. Da würde ich anfangen, eben schwer verdauliche Lebensmittel zu reduzieren und zu vermeiden. Wichtig ist auch immer eine Unterscheidung. Es gibt Sportlerinnen und Sportler, die eben da sensibler sind, also die auch sagen, boah, ich merke, ich habe häufiger Probleme, vielleicht auch mit Durchfall, dann auch die Nervosität, die noch mit dazu kommt. Ich habe auch beim Laufen häufiger Bauchschmerzen, weil ich einfach da Schwierigkeiten generell von meinem System her habe. Dann ist es wichtig, natürlich noch ein bisschen früher anzufangen, also wirklich so Richtung 5 Tage. Ich fange eigentlich erst an, sehr ausgewählter zu essen ab 48 Stunden vorm Rennen. Und ich sag mal so, deswegen würde ich das vielleicht unterscheiden. Einmal so für die, die sensibler sind, die nehmen gerne diese Tipps jetzt für die letzten 5 Tage. Für alle anderen, die sagen, ach, ich bin da okay, dann sind es die letzten 2 Tage. Also ich würde in solchen Phasen Hülsenfrüchte vermeiden. Ich würde keine Rohkost mehr essen. Vor allem eben auch vermeiden, rotes Fleisch oder eher auch rohes Fleisch zu essen. Das braucht einfach sehr viel länger im Magen-Darm-Trakt zur Verdauung. Ich würde eher anti-entzündlich mich eben ernähren. Ich achte in solchen Tagen verstärkt eben zum Beispiel auch auf sowas wie Kakao und Zimt, auch Pfeffer, um einfach so diese positiv Immunsystem unterstützenden Lebensmittel mehr reinzunehmen. Auch Kräuter und Gewürze, vor allem so bis 24 Stunden. Das ist jetzt das Zeitfenster, was ich gerade benenne. Kann man sowas auch noch verstärkt mit dazu nehmen. Und ich achte darauf, vor allem ab 48 Stunden davor, dass ich so eher 5 Mahlzeiten zu mir nehme. Also zum Beispiel wirklich auch schon beim Frühstück mit einer großen Kohlenhydratmenge starte, mit Porridge, mit weißem Brot, eher dann eben auch sowas wie grobes Brot oder Körner vermeiden. Kann ja auch manchen ein bisschen Probleme verursachen. Und genau, entsprechend wirklich dann regelmäßig essen, immer was zu essen und zu trinken auch dabei haben. Wichtig auch die Flüssigkeitsmenge. Generell sagt man, 5 bis 7 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht in den Tagen vorm Rennen helfen dir eben auch, die Speicher aufzufüllen und entsprechend eben auch noch mal ein bisschen mineralstoffreicher sich auch zu ernähren. Vielleicht ja, einfach am Renntag davor nochmal ein ISO-Getränk auch nochmal einfach zusätzlich trinken oder auch schon 2 Tage davor ein bisschen mehr salzen. Dann hat man auf jeden Fall auch ausreichend Natrium. Genau, aber auf jeden Fall eher leicht verdauliche Lebensmittel und eben alles, was bland und roh ist, würde ich eher vermeiden. Also auch sowas wie Kohlgemüse ist auch nicht so optimal, sage ich jetzt mal. Genau.
Und was sind bei dir so die Klassiker fürs Carboloading?
Ja, Carboloading, wichtiges Thema. Vielleicht gehen wir noch den kleinen Schritt zurück, auch Richtung Saltin-Diät, die ja auch in dem Moment immer wieder, das wäre wahrscheinlich auch noch eine Frage
das
gewesen.
Das wäre die nächste Frage gewesen.
Aber ich nehm die gleich schon mal mit rein, ja, weil das Ganze ja miteinander einhergeht. Ja, es gibt ja immer wieder diesen Ansatz, der viel diskutiert ist, von manchen als extrem positiv in der Erfahrung, von manchen als eher nicht so positiv. Ich muss zugeben, für mich funktioniert die Saltin-Diät nicht so gut. Was ist die Saltin-Diät überhaupt? Also das wurde entwickelt von dem Herrn Saltin eben, der versucht hat, über die Reduktion von Kohlenhydraten circa ab 8 Tage vorm Rennen bis zu circa 4 Tage vorm Rennen die Speicher so massiv zu entleeren, dass sie danach eben in der Lage sind, noch mehr Kohlenhydrate einzuspeichern als ohnehin schon. Es gibt da Berechnungen oder Studien, die zeigen, ca. 25% mehr Kohlenhydrate konnten dann eingelagert werden. In diesen 4 Tagen ist es allerdings so, dass wir im Grunde gar keine Kohlenhydrate zu uns nehmen oder so gut wie keine, weil ganz geht gar nicht, also ganz gar keine geht fast nicht, aber dass wir verstärkt eiweißreiche und eben auch fettreiche Lebensmittel zu uns nehmen. Das Problem ist, und das sieht man immer wieder, dass eben durch diese Kohlenhydratreduktion die Erholung für manche nicht gut funktioniert. Das heißt, sie schlafen sehr schlecht durch den Kohlenhydratmangel, manche haben starke Kopfschmerzen und wir sind ein bisschen immunanfälliger. Das heißt, auch da muss ich zugeben, ist mir der Preis ehrlich gesagt zu hoch, gerade auch als Freizeitsportler. Wir sind ja auch irgendwie, die wenigsten von uns bereiten sich jetzt in der Woche davor ausschließlich aufs Rennen vor, sondern wir sind irgendwie noch berufstätig. Vielleicht haben wir noch Kinder nebenbei, die auch den einen oder anderen Infekt vielleicht auch anschleppen. So ja, ist es bei mir genauso. Meine 2 Jungs, 5 und 8, die sind in Schule und Kindergarten und es ist einfach eine sensible Zeit, vor allem Richtung Herbst, wo die Marathons sind und auch im Frühling, wo die Marathons stattfinden. Es ist immer einfach, und man ist eh auf Messerschneide unterwegs, weil man eben viel trainiert hat, das Körpergewicht vielleicht auch Richtung Rennen immer weniger wurde. Und dann ist es schon eine zusätzliche Belastung. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir teilweise ja auch eine Anreise haben. Stellen wir uns vor, man läuft beim New York Marathon oder in Boston, also hat auch noch einen Langstreckenflug vor sich und ist dann einfach so ein bisschen anfällig. Es ist auch nicht praktikabel im Alltag. Aber bei der Saltin-Diät wäre das eben so, man macht circa 4 Tage völlig Kohlenhydrat reduziert, macht noch eine Abschlussbelastung, die vielleicht dann teilweise auch nicht so gut läuft, weil man eben wenig Energie zur Verfügung hat und dann entsprechend sich schlapp fühlt und dann auch ein schlechtes Gefühl sich womöglich auch noch holt für das Rennen. Und dann fängt man an, eben nach dieser letzten Abschlussbelastung maximal viele Kohlenhydrate eben zu essen, um die Speicher maximal aufzufüllen. Wie gesagt, das sind jetzt alles persönliche Ansichten. Es gibt Sportlerinnen, ich weiß auch von den Hana-Twins, meine ich, die haben das früher auch oft praktiziert und meine auch, dass sie gute Erfahrungen damit gemacht haben. Man muss es am Ende für sich selber ausprobieren. Ich würde es ehrlich gesagt nicht vor dem Hauptwettkampf ausprobieren, sondern wenn man das wirklich mal testen will, dann bitte vor einem Halbmarathon in der Vorbereitung zum Beispiel. Alle, die jetzt kurz vor ihrem Rennen stehen, bitte nicht nochmal zusätzlich praktizieren, um dann eben so ein Risiko sich reinzuholen, dass es vielleicht nicht so gut gelingt. Nach diesen 4 Tagen und der Abschlussbelastung geht man dann eben voll und ganz auf Kohlenhydrate und versucht so die Speicher zu füllen. Wer Saltin-Diät nicht machen möchte, sondern einfach so versuchen will, seine Speicher zu maximieren oder maximal aufzuladen, der macht seine Abschlussbelastung. Meistens ist ja Mittwoch so das letzte intensivere Training. Sonntag ist dann das Rennen. Das heißt, bei der letzten Abschlussbelastung nochmal richtig gut reintrainieren und dann anfangen, konsequent Kohlenhydrate zu sich zu nehmen. Direkt nach der Belastung natürlich anfangen und dann die 4 Tage konsequent 5 Mahlzeiten eben zu sich zu nehmen, ausreichend zu trinken und über leicht verdauliche Kohlenhydrate die Speicher maximal aufzufüllen.
Top, da wissen wir auf jeden Fall schon mal Bescheid, wie es um die Saltin-Diät steht. Was würdest du denn sagen, wie würde so ein empfehlenswerter What I Eat in a Day-Tag aussehen, wenn wir im Carboloading sind?
Ja, sehr gute Frage. Also, What I Eat in a Day. Ich finde es ja generell so ein cooles Thema, weil ja, ich so viele Instagrammer sehe, die immer das so praktizieren. Und ich finde es ja so eigentlich ehrlich gesagt so ein bisschen schwierig, weil es einfach nur kein klares Abbild für immer ist. Das ist einfach unrealistisch und jeder Tag ist anders. Und gerade bei uns Sportlern ja ohnehin hat jeder Tag auch einen Zweck, warum man wie was isst. Aber wenn wir jetzt bewusst über diesen What I Eat in a Day sprechen zum Beispiel, können wir gerne einfach den Tag direkt vor dem Rennen nehmen. Also Sonntag früh, 9 Uhr ist Wettkampf und ich starte am Samstag mit meinem Frühstück. Dann würde ich da anfangen mit einem Porridge. Also auch so, wie ich dann am Marathon morgen zum Beispiel selber auch frühstücken würde. Das heißt, gekochte Haferflocken oder am Abend oder so Overnight Oats, eingelegte Haferflocken. Da nehme ich ruhig 40, 50 Gramm mit Wasser oder in Halbmilch oder Hafermilch, wo auch immer man, was auch immer man lieber mag. Dazu nehme ich einen halben Teelöffel Ceylon-Zimt. Da kommt ein bisschen Kakao mit dazu. Da schneide ich mir eine reife Banane mit rein und 1 bis 2 Teelöffel Honig. Und genau, das wäre jetzt so mein Frühstück. Vielleicht sogar auch ein bisschen Ingwer noch mit dazu, in Scheiben geschnitten oder als Tee. Aber am besten dann auch noch gegessen, den Ingwer. Dazu 1 bis 2 Tassen Kaffee bei mir und ausreichend Wasser. Das wäre jetzt so mein Frühstück. Je nachdem würde ich sogar an so einem Morgen auch noch 1 bis 2 Eier essen. einfach weil Protein an dem Tag auch wichtig ist, aber nicht so wichtig wie die Kohlenhydrate. Ja, dann geht's los, vielleicht irgendwie in Richtung Messe oder Ähnlichem. Da habe ich auf jeden Fall eine Banane mit dabei oder einen Riegel und esse den mal zwischendrin oder kaufe mir eine Butterbreze. Zum Mittagessen würde ich an so einem Tag zum Beispiel auch dann ja kohlenhydratreich zum Beispiel eine Portion hellen Fisch mit Reis zum Beispiel essen. Ich würde jetzt den Rohkostsalat an so einem Tag vermeiden, aber ich hätte jetzt kein Problem dazu, noch eine leichte Gemüsesoße zu essen oder Ähnliches. Nachmittags trinke ich auf jeden Fall ein isotonisches Getränk mit ausreichend Mineralien und nehme eben auch da vielleicht nochmal einen kleinen Snack zu mir, also ein Kohlenhydratriegel oder auch ein Proteinriegel geht in dem Moment auch zu, aber der sollte jetzt keine Süßstoffe enthalten, sondern dann lieber so ein Kohlenhydrat-Proteinriegel. Genau, und dann abends die allerwichtigste Mahlzeit, um eben auch mit einem guten Gefühl ins Bett zu gehen. Entweder ist es die klassische Pasta-Party, einfach weil sie etabliert ist. Wir brauchen ja Rituale. Manche orientieren sich da ganz stark dran, dass sie sagen, ich brauche immer meine Pasta-Party am Renntag davor, weil es einfach etabliert ist und mir immer schon gut getan hat. Ich persönlich würde auch zum Beispiel Reis oder Kartoffeln essen. In dem Moment eben auf jeden Fall kein rotes Fleisch, sondern dann lieber zum Beispiel eine Portion Kartoffeln mit eben einem Stück, kleinen Stück Lachs zum Beispiel, vertrage ich persönlich sehr gut. Oder auch ganz klassisch einfach Nudeln mit einer Soße. Lachsnudeln zum Beispiel esse ich auch sehr gerne, aber nicht zu schwer. Also das ist immer wichtig, so wenn die jetzt so richtige Sahnesoße ist, würde ich das eher vermeiden. Ausreichend trinken. Manche brauchen dann noch ihren Absacker, weil sie es einfach, wie gesagt, auch als Ritual so haben, irgendwie ihren Ramazzotti oder was auch immer, damit man besser schläft. Habe ich früher teilweise tatsächlich auch gemacht, das brauche ich aber jetzt nicht mehr. Ich brauche da auch kein Glas Wein oder keine Cola oder irgendwas, sondern ich trinke dann vielleicht eine Apfelschorle oder eben Wasser mit dazu. Genau. Ja, und vielleicht nehme ich an so einem Tag auch nochmal so eine Aminoampulle. Ich nehme kein Magnesium am Vortag des Rennens. Also abends nehme ich kein Magnesium mehr, ganz wichtig. Und auch beim Renntag selber brauche ich kein Magnesium. Magnesium kann ja auch eben dann auch, selbst wenn man es abends einnimmt und dann am nächsten Morgen aufsteht, kann das schon auch nochmal ein bisschen Magenverunstimmung auch verursachen bei manchen, gerade wenn eben die Nervosität dazu kommt. Das dürfen wir nicht vergessen. Renntag ist immer was anderes als so ein ganz normaler Alltag, wo man dann ein Training vielleicht morgens macht. Deswegen würde ich da kein Magnesium mehr nehmen, sondern lieber vorher, wenn man Magnesium braucht. Ja, und dann sind wir schon am Renntag morgen. Und da würde ich ähnlich, wie ich es gerade schon gesagt habe, ich setze da immer auf Porridge. Andere brauchen da eben auch ihre Toastbrot-Variante oder Semmel-Variante mit bisschen Butter und vor allem Honig und einer Banane zum Beispiel. Also da bitte vorher ausprobieren im Training und schauen, was du verträgst und was dir schmeckt.
Das klingt daneben, dass du immer noch so schön erklärt hast, welche Funktion das bringt, einfach auch noch echt lecker.
Absolut. Also das ist ja auch das Entscheidende. Ich meine, ich bin überhaupt kein, natürlich gibt es Sachen, da die schmecken mir nicht, aber ich weiß, dass ich sie brauche oder sie tun mir gut. Also ich sage zum Beispiel, ich mache mir immer wieder so einen Gewürzkakao, da ist dann Zimt, Kakao, Chili, Ingwer, Pfeffer und Kurkuma zum Beispiel drin. Das gieße ich mir manchmal sogar einfach nur mit Wasser auf. Es schmeckt echt bäh. Also, aber es ist halt so eine total krass antioxidative, ganz natürliche Gewürzmischung, die einfach fürs Immunsystem total gut ist. Und wenn ich das Gefühl habe, boah, ich stehe so an der Grenze zu einem Infekt oder es ist gerade wieder viel umher, dann bin ich die Letzte, die sagt, oh, das schmeckt mir nicht, das nehme ich nicht. Ich mische mir da noch mein Omega-3 auch mit dazu. Das ist dann, hilft mir auch, die Nährstoffe besser aufzunehmen. Das schmeckt natürlich nicht sonderlich gut. Aber eben in dem Moment ist das wie so ein Hustensaft, wie eine Medizin und dann nehme ich die. Aber ich kann mir das manchmal auch in der leckeren Variante machen, wenn ich das mit leichter, mit der warmen Hafermilch mit aufgieße und ein bisschen weniger Gewürze, gerade so von dem Kurkuma und Ähnlichem nehme, dann schmeckt es sogar ganz gut. Aber eben an sich, finde ich, muss uns Essen schmecken und ich bin keine, die sagt, da gibt's jetzt auch irgendwas, was ich nicht essen dürfte, obwohl ich es gerne essen wollte, weil auch da schränken sich teilweise die LäuferInnen eben auch stark ein, weil sie denken, man dürfte keine Süßigkeiten essen oder Ähnliches. Ich finde, wer sich ausreichend bewegt, der darf auch eben essen und sich auch mal was gönnen.
Ja, definitiv. Wir haben jetzt, wissen auch schon, was wir alles Leckeres davor essen können während des Laufs. Aber eine Frage bleibt noch offen. Wie sollten wir uns denn bestmöglich direkt nach dem Lauf versorgen.
Ja, wir haben ja vorhin schon anfangs kurz mal drüber gesprochen, was man eben nach so einem langen Lauf nehmen sollte, um eben die Kohlenhydratspeicher schnell wieder aufzufüllen und das Immunsystem zu stärken. Und ich sag mal, da ist im Training eben gerade sowas wie ein fertiges Recovery-Getränk natürlich oft sehr praktikabel, besonders dann, wenn wir eben auch keinen Hunger haben, sondern lieber sowas trinken wollen. Da sind eben auch alle Nährstoffe so enthalten, wie wir sie wirklich dann auch brauchen. Deswegen bin ich in so einem Moment ein Fan davon, so ein Recovery-Getränk direkt schon dabei zu haben. Alternativ kann man zum Beispiel auch eine Saftschorle trinken, also so eine Traubensaftschorle oder eine Apfelsaftschorle. Im Traubensaft haben wir eben mehr Antioxidantien, also auch immunstärkende Sachen noch mit dabei. Und klar, ich sag mal, im Ziel gibt es ja auch oft ganz klassisch das alkoholfreie Weißbier. Auch das hat seine Daseinsberechtigung. Ich habe ja zum Beispiel auch meine Diplomarbeit darüber geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Die Studie nannte sich Beer Magic. Also es war eine Studie von der TU München an Marathonläufern eben, und da ging es um die Fragestellung, wie sich alkoholfreies Weißbier aufs Immunsystem eben auswirkt, und ich habe damals die Ernährungsprotokolle von diesen Marathonläufern analysiert und es kam auch zu einem positiven Ergebnis, die grundsätzliche Studie, und ja, schmeckt ja auch einfach lecker im Ziel. Wer aber was essen kann, der darf natürlich auch sehr gerne dann zum Beispiel in so einem Moment wirklich zu schnell verfügbaren Kohlenhydraten greifen, also ich sage jetzt mal zu einer Breze, zu einem Grießbrei, zu einem Milchreis, aber von mir aus darf es dann auch mal ein Stück trockener Kuchen sein zum Beispiel. Also einfach so ein klassischer Marmorkuchen gibt es ja auch immer wieder im Ziel. Oder auch für die ganz schnellen Kohlenhydrate kann es natürlich auch mal wirklich eine Süßigkeit sein, kann man vielleicht einfach so mal übersetzen. Klar sind da keine Nährstoffe dann drinnen im Sinne von Vitaminen oder Mineralien, aber ja, sind wir mal nicht ganz so streng, das wäre in so einem Moment auch okay.
Ja, und ich glaube, das schmeckt ja dann noch ganz gut, wenn man eine ganze Weile auf dem Bein war, über die Ziellinie. Also
genau.
Ich freue mich immer am meisten auf mein alkoholfreies Bier. Und das Schöne ist, dass du es jetzt nochmal erwähnt hast, habe ich noch eine Legitimation mehr in mir, die sich darauf freuen darf. Und als letztes würde ich gern noch von dir wissen, was sind denn, wenn du wirklich drei Sachen benennen musst, deine Top 3 Lebensmittel für einen erfolgreichen Wettkampf?
Ja, die Top 3 Lebensmittel für einen erfolgreichen Wettkampf. Also nehmen wir vielleicht einmal die drei Lebensmittel vorab, also in der Vorbereitung auf den Wettkampf, also schon die reife Banane. Ja, sie enthält ja eben auch viel Kalium, ist generell gut von der Kohlenhydratzusammensetzung, wenn sie eben eher reif ist. Ich finde, die Banane ist ein tolles Alltagslebensmittel. Dann eben auch so klar, ganz klassisch so die Haferflocken finde ich immer ein super Lebensmittel, weil sie eben auch gut verdaulich sind und für uns als Sportlerin gut geeignet sind vor einem Rennen. Und vorab eben auch noch ganz wichtig, sowas wie Beeren zum Beispiel und Kräuter an sich, um eben so das im Alltag, das Immunsystem zu stärken und entsprechend antioxidativ, antientzündlich eben auch unseren Körper positiv zu unterstützen. Deswegen all diese drei Lebensmittel mische ich zum Beispiel total gerne auch so in meinen Frühstücksmoothie, also eben gefrorene Himbeeren, Banane und auch Haferflocken, Quark dazu und ähnliches. Wenn es fertig gehackt ist oder fertig gemischt ist, dann kommen für mich noch Nüsse mit dazu. Und dann habe ich da eigentlich immer ein für mich gefühlt sehr, sehr gutes Frühstück, was mich gut versorgt und auch längerfristig satt macht. Und die drei Top-Lebensmittel für während der Belastung, da, wie gesagt, würde ich immer darauf setzen, dass es in so einem Moment eben um die Maximierung meiner Leistung geht. Und deswegen setze ich da ausschließlich auf Sportnahrungsergänzungen und nicht auf normale feste Lebensmittel, zumindest bei Rennen bis Marathondistanz. Alles, was drüber hinausgeht, also Ultras und Ähnliches oder Belastungen über 5-6 Stunden, wenn jemand langsamer läuft, dann kann man auch was anderes nehmen. Aber eben ganz klassisch Gel, ISO, Shots und so weiter. Hauptsache, man verträgt's. Und das ist vielleicht auch nochmal der Appell so zur Erinnerung. Das Wichtigste ist, es gibt nicht das Lebensmittel und die Orientierung und den Plan. Es gibt nur deinen Plan und es gibt auch nur deinen Wettkampfbody. Du musst dich immer an dir orientieren. Und ich finde es manchmal auch in unserer Social-Media-Welt so ein bisschen schade, weil wir so viel im Vergleich unterwegs sind und so wenig im Ich und im Jetzt und im Wer bin ich. Und Vergleichen bringt uns selten weiter, wenn es um sowas wie Körperlichkeit geht, aber letztlich auch für viele auch, wenn es um Leistung geht. Also wir können nur versuchen, an uns selber zu arbeiten und besser und schneller zu werden. Aber wenn halt eine starke Konkurrentin da ist, die an dem Tag besser ist als ich, dann kann ich es auch nicht verändern. Ich musste das auch lernen über die Jahre, und als Leistungssportler ist man schon sehr stark im Vergleichen unterwegs, aber es hat mich auch oft gehemmt und es war auch ein Druck, den ich gar nicht so gut fand und der mich auch, weshalb ich auch eigentlich dankbar und froh war, als ich mit 25 aus diesem ganz klaren Wettkampfmodell, sage ich jetzt mal, rausgekommen bin, als ich damals eine längerfristige Verletzung hatte. Und deswegen eben einmal mehr, ich glaube, Vergleichen ist wirklich oft ein Feind, und wenn wir anfangen, weniger zu vergleichen und weniger im Jetzt mit mir zu sein, dann können wir auch anfangen, viel glücklicher und zufriedener zu sein und eben auch viel besser voranzukommen, als wenn wir immer im Vergleich unterwegs sind. Und deswegen orientiere dich an dir, bau dir deinen eigenen Wettkampfbody oder trainiere für deinen persönlichen Wettkampfbody schrittweise, langsam, und finde deine Lebensmittel, die du gut verträgst. Bau dir deine Struktur, bau Bewusstsein auf, dann kommt man am besten voran.
Vielen lieben Dank für deine Offenheit, für deine Zeit und für dein Know-how. Und wo können unsere Hörerinnen dich denn online finden, wenn sie noch mehr Tipps und Inspiration wollen?
Ja, also ich habe da inzwischen verschiedene Seiten. Natürlich zum einen über meinen Instagram-Account, Leni_Runner heiße ich dort. Da teile ich auch sehr viele Trainingsvideos und Tipps zur Verletzungsprävention und natürlich auch ganz viel Ernährung, weil es so elementar und wichtig ist. Gleichzeitig habe ich auch kürzlich meine eigene Laufplattform veröffentlicht. Die findest du auch unter My Elo Page heißt es, und da habe ich Trainingspläne und Videos. Über 100 Videos haben wir da erstellt auf der Plattform zum Thema Halbmarathon und Marathontraining, Verletzungsprävention und so weiter. Auch ganz viele Mitmachvideos, weil ich das auch immer selber so schön finde. Ich suche mir da auch immer wieder über YouTube was, aber da ist es wirklich sehr laufspezifisch eben aufgestellt, und erzähle da und erkläre sehr viel dazu. Genau, also da unbedingt gerne mal reinschauen oder über meine ganz klassische Website, und schreibt mich gerne an. Ich freue mich auch immer über Rückmeldungen, über Fragen. Schaffe nicht alle zu beantworten, aber ganz generell finde ich es immer schön, im Austausch zu sein, und freue mich über alle, die dann auch in meiner Lauf-Community mit dabei sein wollen. Genau, danke.
Super, wunderbar. Da wisst ihr da draußen, was zu tun ist. Wir packen das natürlich alles in die Shownotes. Einfach draufklicken und bei Leni vorbeigucken. Ansonsten lasst uns gerne ein Abo da, eine gute Bewertung hier bei Spotify oder Apple Podcasts. Darüber freuen wir uns auch. Sonst wie immer, bis nächsten Freitag. Bis dahin, bleibt gesund und keep on running.